Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, kann ich Gott sehen und kann ich seine Stimme laut hören? Ja, yes, im Himmel. Und wir haben es gerade in der Lesung gehört, auf dem Hermon, dem hohen Berg, wo auch Johannes, der die Offenbarung uns überliefert hat, dabei war. Zweite Frage, ist es gut? Und soll auch ich anstreben, Gott darum zu bitten, ihn zu schauen und laut zu hören? So meiner Sehnsucht Raum geben wie ein Mose, der gebetet hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Johannes hat es ja selber auch in seinem Evangelium im 3. Kapitel aufgeschrieben. Das Wort wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir hier im Hause üben das ja auch ein, in stillen Wochenenden, in Exerzitien, Kontemplation, einüben, Gott zu schauen, seine Stimme zu lauschen, zu erlauschen. Und manche singen in Lobpreisliedern, nur den Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Und ich spüre schon bei euch diese Sehnsucht. Aber stell dir diese Hammererfahrung vor, die Johannes hier auf dieser Insel in Patmos gemacht hat. Da frage ich mich, das war so krass, so überragend, dass ich mir überlegen muss, ob ich das wirklich will. Denn Johannes schildert, beim Anblick dieser Herrlichkeit Jesu und beim Hören seiner Stimmgewalt bin ich wie tot zu Boden gestürzt. Wer Gott begegnet in dieser Lebendigkeit, der hat fürs Leben genug abbekommen. So viel, und das ist die gute Nachricht, so viel, dass es sogar für dich und mich heute Morgen an Überschuss noch reicht, dieses Urerlebnis, das Johannes uns aufgeschrieben hat im 1. Kapitel. Und deswegen, es ist das Erste, das Schlüsselerlebnis, das bis zu seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit vollkommen ausreicht und keine Wiederholung braucht. Dieses Schlüsselerlebnis. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, schreibt er, weil ich Gottes Wort verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr, um Jesu willen, schreibt er diesen 7 Gemeinden in Bedrängnis, aber durch diesen Jesus, durch ihn, meinen besten Freund, haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Also, wenn du das jetzt heute Morgen hörst, und deswegen lesen wir ja diese alten Texte, dann wird auf einmal etwas lebendig. Wenn du das hörst und tief im Herzen berührt wirst und bewahrst, dann reicht es für dein ganzes Leben aus, was du hier mit anschauen darfst, mithören darfst, was der Johannes gesehen hat. Denn dieses Schlüsselerlebnis ereignet sich eben nicht im Normalfall des Christseins, sondern im Extremfall oder im Ernstfall. Im Ernstfall, wo alles darauf ankommt, ob der Gemeindeleiter Johannes jetzt sagt, okay, wenn es jetzt schwer wird, wenn man mir droht, mir das Leben zu nehmen, was bleibt? Die ersten Christen, der Glaube, er war umkämpft, ja, bei Todesstrafe untersagt. Und das Schöne ist, Johannes hält dennoch unbeirrt an Jesus fest. Denn Jesus war zu Lebzeiten sein bester Freund. Stellt euch das nochmal vor, wo er erzählt, er lag an der Brust Jesu, wie ein guter Freund zu Lebzeiten. Und deswegen dieser Jesus, der ist doch immer noch sein bester Freund. Ja, er ist doch von den Toten auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt als der Pantokrator, der Allherrscher, als der Erlöser der ganzen Welt, ja, als der Weltenrichter zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und die Frage ist, siehst du das auch so? Jesus ist der Einzige, der Lebendige, von dem ich weiß, der Tod konnte ihn nicht im Grab halten. Keine Macht kann ihm etwas anhaben. Alles, was er ist und lehrte, ist jetzt und hier und überall in Kraft. Ihm gehört die ganze Welt und ihm gehört mein kleines Leben ebenso. Und deswegen kann er mit mir machen, was er will. Er wird es gut machen. Und jetzt kommt's, dieser Johannes, der sieht Jesus auf der Insel Patmos, die vor der Westküste in der heutigen Türkei, unweit von dieser kleinen Badeinsel Kos im Mittelmeer liegt, 16 Kilometer lang, 10 Kilometer breit. Und die Stelle, wo Johannes saß und Jesus geschaut hat, ist heute auch ein Pilgerort. War jemand schon mal dort? Hat jemand dort schon mal wie Johannes Jesus geschaut? Nein. Denn es genügt, was Johannes geschaut hat. Und dir soll das heute Morgen auch vollauf genügen. Nämlich, er schaut etwas, was auch diesen 7 kleinen Gemeinden, vielleicht kommst du ja aus so einer kleinen Gemeinde, auch genügen wird für ein ganzes Leben. Diese kleinen Gemeinden in Asia, die werden durch diese Schau ermutigt, weil es ist dieses Schlüsselerlebnis der Ermutigung, also sagt, ich, Jesus, lebe. Ich bin der Lebendige und ich sehe doch meine kleine Herde als der gute Hirte. Ich sehe deine Situation mit der Frage, wo du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich bin der, der über allem steht und es unter meinen Füßen habe. Johannes, der Lieblingsjünger, ist aber, müsst ihr euch vorstellen, einer wie wir. Er ist Augenzeuge des Auferstandenen. Er war Apostel, ja sogar Prophet, weil er hier etwas aktuell schauen durfte und auch etwas, was zukünftig sein wird. Aber was ist es eigentlich, das tolle Prophetische? Das Prophetische, das er uns sagt, ist, er, Jesus, kommt. Ganz schlicht, ohne Titel. Er selber gibt sich auch keinen Titel. Ich, Johannes und Jesus. Das ist der Schlüssel, dass du, wenn du in so einem Loch mal drin sitzt, isoliert, allein gelassen, kein Mensch da, kannst du sagen, ich bin jetzt da und du, Jesus, bist auch da. Heute Morgen hat es jemand in der Runde gesagt und wir sind glücklich miteinander. Er schaut mich an. Das ist der Schlüssel, wenn du mal nimmer weiter weißt, wenn du nichts spürst von Gottes Macht. Und dann das nochmal anschaust, wie der Johannes. Er sieht ihn, Jesus, in Macht, im Glanz, in seiner Herrlichkeit. Wir dürfen diesen Blick immer wieder tun. Wir haben bereits hier in dieser Welt und auf dieser Erde Anteil am Reich Gottes, auch wenn es noch nicht vollendet ist. Es ist im Anbruch. Es hat etwas begonnen, das kann immer zurückgeschraubt und nicht zurückgedreht werden und kann nicht ausgelöscht werden. Diese große Zukunftshoffnung, er kommt. Er hat alles in Bewegung gesetzt, er hat die Welt verändert, er hat sie verwandelt und er wird sie vollenden. Und da sind auch wir mit hineingenommen. Seit unserer Taufe, seit unserer Wiedergeburt, seit unserer Bekehrung, seit unserem Nachfolgen Jesus nach, wir dürfen ihm Schritt für Schritt folgen. Und Jesus, er kommt einst sichtbar allen Widrigkeiten und allen Untergangsszenarien zum Trotz. Johannes wird erzählt, er wird im Geist, er erzählt es selber, im Geist ergriffen am Tag des Herrn und hört hinter sich eine große Stimme, eine gewaltige Stimme, wie eine Posaune. Ach, wenn ich am stillen Wochenende doch mal Gott so laut, so deutlich, so klar hören und sprechen könnte, hören könnte. Aber, ihr Lieben, die gute Nachricht ist, weil Jesus zu Johannes laut und deutlich damals geredet hat und er das auch aufschrieb, sei getrost, sei ganz bei Trost, denn Christus, er thront, er regiert, er richtet, ja, er bringt diese Welt, dieses Chaos, dieses globale Chaos wieder in Ordnung. Er hat das Sagen. Und das Gute ist, auch in deinem kleinen Leben, in deinem Mikrokosmos, wo du sagst, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es morgen sein wird. Auch da ist er mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit dem, dass er sagt, ich bin da und ich habe alles in dein Leben auch in der Hand. Du bist nicht allein. Ich allein, der Einzige, ich habe das Sagen und ich bringe das zu Gehör. Und glaub mir, sagt Jesus, eines Tages werden alle Knie sich vor mir beugen und sehen, dass sich mein Leben, das sich verströmt hat, allein das wahre Leben ist und bleibt. Ich, der Lebendige, der Unsterbliche, der Heilige, die personifizierte Wahrheit und Autorität. Johannes sagt, dem König aller Könige, meinem besten Freund, dem möchte ich die Ehre geben. Am Tag des Herrn darf er das sehen und es ist sein Sonntagsgottesdienst. Und ich bete, dass du heute, auch am Tag des Herrn, so ein Stück von diesem Gott siehst. Also das Schlüsselerlebnis. Das zweite, die Schlüsselfrage. Was ist die Schlüsselfrage? Die Schlüsselfrage ist, wer ist Herr? Wer ist Herr? Wer ist der Herr auch deines Lebens? Frag dich das mal. Er allein beansprucht, Herr zu sein, weil er auch der Weltvollender ist. Das lange Gewand, schaut nochmal dieses Bild in Gedanken an, mit dem goldenen Gürtel, weist ihn als König und Priester und Prophet alles in einem aus. Sein Haupt, weißes Haar wie Schnee, heißt es, einer voller Reinheit und Glanz und Sündlosigkeit und so sahen damals in der Antike auch die Richter aus. Jesus richtet wieder her. Aus Chaos macht er alles neu und seine Augen sind wie Feuerflammen, die in die finstersten Abgründe unserer Seele reichen und ausleuchten. Wozu? Damit wir erleuchtet werden, dass wir in sein Licht treten können. Die geheimsten Winkel, das Böse soll dieser Blick verzehren, um unser Leben strahlend hell zu machen. Welch gute Nachricht heute Morgen. Eine Stimme wie großes Wasserrauschen hört Johannes und mit einem Klang wie eine Posaune, die verkündet, dass wir Anteil an ihm, an seinem Reich doch schon bekommen haben und dazu aufgerufen sind, unbeirrt durchzuhalten. Wenn du aufgeben willst, dann hör heute Morgen, gib nicht auf. Die Zukunft gehört dir und mir, Jesus, dem Herrn. Die Schlüsselfrage ist gelöst. Er ist der Herr. Und weil Jesus leidenschaftlich auch um jeden Menschen ringt aus Liebe, das soll auch dir keiner mehr wegnehmen können. Wo Jesus ein Auge auf dich geworfen hat, darfst du spüren, dass er dich sucht, dass er dich schon gefunden hat, ehe du ihn gesucht hast. Und das haben die Geschwister damals in der Verfolgung und auch heute wieder, da wo sie vor Gericht gestellt werden oder den kurzen Prozess gemacht werden, ihnen gemacht wird, da erfahren sie auch diese Schauen, dieses Hören, dass sie in Gottes Hand, in Jesu Hand sind. Diese sieben Sterne in Jesu Hand auf dem Bild, das er sieht, will er dir sagen, du bist mein Star, du bist mein Stern, du bist ganz wichtig und ganz großer. Du in deiner kleinen Gemeinde, wo du die Schlüsselfrage für dich beantwortet hast und das Schlüsselerlebnis kennst, du gehörst dazu, zu mir. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und deswegen noch ein letztes. Wir hatten das Schlüsselerlebnis, die Schlüsselfrage und jetzt noch die Schlüsselgewalt. Da ist noch ein zweischneidiges Schwert Jesu, das aus seinem Mund kommt, das trennt und scheidet die Geister. Und er hat mit seinem Leben die Schuldfrage beantwortet, was für ein Trost, und alle sieben Gemeinden, diese sieben Leuchter, die da zu sehen sind, das sind alles die Glieder an Jesus. Und in den Sendschreiben leben wir davon, dass auch diese Gemeinden, wo viele Mängel hat und Schwächen und Macken und Unvollkommenheiten, aber da hat einer die Schlüssel in der Hand. Das ist das Entscheidende. Die Schlüsselfrage, die wurde gelöst durch sein unschuldiges Leiden und Sterben. Mit Blut, mit seinem heiligen Blut wurde diese Frage beantwortet. Und Johannes sagt, du hast mich teuer erkauft, danke Jesus. Aber auch die Machtfrage, nicht nur die Schuldfrage, sondern die Machtfrage, die wird noch beantwortet werden. Aus seiner Kraftquelle leben wir bis zum Tage. Ihr alle habt eine Powerbank, um euer Handy aufzuladen. Aber das ist noch viel, viel mehr. Jesus, der Auferstandene, der hier thront, der sagt, du bist angeschlossen. Wie so eine Menorah, so ein Leuchter, ihr sieben Gemeinden und ich bin diese Wurzel, die Kraftquelle, an die ihr angeschlossen seid. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Vergegenwärtige dir das. Halte da mal inne, halte still und sei ganz da für diese Wirklichkeit. Und du sagst, diese Powerbank, wie kann ich denn diese Kraft Gottes erfahren? Du darfst sie jetzt im Abendmahl erfahren, weil genau dieser Herr, der auf dem Thron sitzt, der hat und wird sich selber im Abendmahl jetzt wieder in dieser Kraft erweisen. Da, wo du dich ganz schwach fühlst, da, wo du vielleicht dich tot fühlst. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige in diesem Stück Brot und diesem Schluck Wein, bin ich gewaltig, kräftig in dir und will in dein Leben hineinströmen. Ich habe den Schlüssel sogar zum Tod und Totenreich. Und diesen Jesus empfängst du krass, nämlich so, dass er nicht nur dein Schuldenkonto auslöscht, sondern dein Konto, dein ganzes Leben krass auffüllt. Auffüllt mit seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft. Neu ausfüllt, ganz und gar, wow. Ich finde es schön, dass in Gnadenthal jeden Morgen diese Powerbank eröffnet wird, dass Jesus selber nachher der Gastgeber, der Hausvater ist. Schau und hör, sagt Jesus dir im Abendmahl, du bringst auch Frucht. Dein Leben ist etwas Schönes, wenn du an dieser Powerbank angeschlossen bist. Du wirst erstrahlen, du wirst blühen, nein, noch mehr, du wirst Frucht bringen, wie der Weinstock, wie aus dem Weinstock die Rebe, die in ihn eingepfropft ist und bleibt, immer zu Lebenssaft strömen kann, hindurch durch dich. Hab vorher so begonnen, wir sehnen uns danach, dass Jesu Hand doch auch uns berührt. Denn Johannes hat es umgehauen. Wie tot lag er am Boden. Und das Bewegende ist, dass aus dem Himmel Jesu Hand auf seinen Körper kam und er hat ihn aufgerichtet. Wir können Jesus mit unseren Augen heute Morgen nicht sehen. Wenn sie nicht gehalten wären, könnten wir ihn aber sehen. Er wird dich jetzt aufrichten mit seiner Siegeshand. Es ist die rechte Hand. Wenn er sie erhebt, dann will er sagen, meine Gnade hat noch kein Ende, sondern sie ist neu. Ich will dich aufrichten, ich will dich segnen, ich will dich ermutigen, ich will dich trösten. Ich gebe dir für die nächste Wegstrecke die Kraft und die Power, mit die du brauchst. Er richtet dich auf. Er richtet dich auf. Er, der das Leben ist, der Hirte, der Weltvollender. Und das glaube ich. Und die Gemeinde Jesu, die das auch glaubt, die spricht. Amen. Amen.